SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Die Grippesaison ist am Laufen. Corona kommt ohnehin dazu. Und den Leute begrüße ich im Studio einen Mann, der uns sagen kann, was wir tun können, damit unser Immunsystem besser mit Viren und Infekten jeglicher Art klarkommt. Dr. Thomas Ramp ist Arzt und beschäftigt sich intensiv mit traditionellen Heilverfahren und Naturheilkunde. Außerdem ist er Autor des Immunbooster-Handbuchs. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Dr. Ramp, was haben Sie heute früh schon für Ihr Immunsystem getan?
Ja, ich bin ja Kneipianer und war heute Morgen im Hardenbergpark hier in Mainz und habe versucht, Tautreten zu machen. Es war noch nicht so viel Tau zu finden, aber trotzdem, der Gang über die kalte Wiese barfuß, der hat mir schon sehr, sehr gut getan.
Wie lange laufen Sie da barfuß über die Wiese?
Bis man so ein prickelndes Gefühl empfindet und das hat zum einen natürlich so einen gewissen abhärtenden Effekt, aber man nimmt dadurch auch positive Energie, Elektronen aus dem Boden auf und fühlt sich einfach viel vitaler danach.
Ein Glas Orangensaft beim Frühstück am Morgen, hilft das auch schon ein bisschen?
Ja, die Zitrusfrüchte, die werden ja kontrovers diskutiert bezüglich ihrer Wirkung aufs Immunsystem. Es kommt immer darauf an, was man für ein Typ ist, ne? Der eine verträgt morgens eben das kalte Glas gut, der andere bräuchte eigentlich eher eine warme Suppe mit vielleicht ein bisschen Ingwer und Chili, um so ein bisschen das Immunsystem in Schwung zu bringen.
Bevor wir gleich weiterreden und weitere Tipps hören, lassen Sie uns kurz zu Ihrer Person kommen. Sie sind Oberarzt an der Klinik für Naturheilkunde und integrative Medizin und leiten seit 20 Jahren das Institut für Naturheilkunde, traditionelle chinesische und indische Medizin an den evangelischen Kliniken Essen-Mitte. Beim Begriff Naturheilkunde jubeln die einen, andere gehen sofort in Abwehrhaltung und denken an Charlatanerie. Wie seriös ist das, was Sie da machen?
Also ich denke, dadurch, dass wir ja als Modellklinik in Nordrhein-Westfalen gestartet sind, dann 5 Jahre von der Universität evaluiert wurden und letztendlich ein Lehrstuhl für Naturheilkunde und integrative Medizin in Essen entstanden ist, sind wir der Seriosität verpflichtet. Also Aufgabe war es von Anfang an, dass wir eben seriöse Naturheilkunde, die sich nach bestem Wissen und Gewissen auch wissenschaftlich belegen lässt, integrieren in die klinische Versorgung der Patienten. Also das, was wir an neuen Erkenntnissen durch Studien gewonnen haben, wird immer gleich wieder neu in die stationäre Versorgung und auch in die ambulante Versorgung integriert und kommt unmittelbar dann den Patienten zugute.
Was genau erforschen Sie da zum Beispiel?
Also wir haben verschiedenste Forschungsprojekte, aber die mir persönlich immer so am meisten Spaß machen und auch den Patienten letztendlich am meisten Hilfe bringen, das sind so die einfachen. Wir haben von einer älteren Patientin den Tipp bekommen, wir sollten doch mal den Kohlwickel erforschen, also die Auflage von Kohlblättern, die mit dem Nudelholz vorher bearbeitet sind, damit Saft austritt. Dann werden die auf betroffene Gelenke bei Arthrose, bei Verschleiß oder auch bei Rheumaerkrankungen aufgelegt, angewickelt, über Nacht bleiben die da. Und da haben wir gesehen, dass die Patienten, die diese Kohlwickel, diese Kohlauflagen bekommen haben, dass die deutlich weniger Schmerzen, weniger Entzündungszeichen und eben eine bessere Beweglichkeit hatten. Das war eine der, finde ich, so sehr eindrücklichen Studien, weil sie von den Bürgern initiiert wurde und letztendlich den Bürgern dann auch wieder zugutekommt.
Sie haben ja zum Beispiel auch eine Studie durchgeführt, was zum Beispiel Entspannungsübungen fürs Immunsystem bringen. Ich stelle mir das sehr schwer messbar vor. Also wie läuft das ab? Wie messen Sie das?
Also das kann man eigentlich heutzutage recht charmant und auch nicht invasiv machen. Das heißt, man muss da jetzt nicht permanent den Patienten Blut abnehmen, sondern das kann man mit einfachen Speicheltests machen. Man gibt den Patienten Speicheltests mit nach Hause. Vorher haben sie eine Anleitung bekommen, wie die Entspannungsübungen durchzuführen sind und dann machen die sich ein Tagesprofil, also zu gewissen Tageszeiten geben sie Speichelproben ab. Wir messen dann im Labor den Cortisolspiegel, erstellen ein Cortisol-Tagesprofil Also es ist ja ein Stresshormon, was das Immunsystem nachweislich unterdrückt. Und mit diesem Tagesprofil können wir sehen, wie die Entspannungsübungen sich beim Patienten ausgewirkt haben. Also ob er danach entspannt war, weniger gestresst und ein besseres Immunsystem letztendlich dann hatte.
Lassen Sie uns erstmal über das Immunsystem im Allgemeinen sprechen. Wie kommt es, dass sich der eine zum Beispiel ständig Erkältung einfängt und andere kaum krank werden?
Es fängt eigentlich schon mit der Geburt an. Also das Immunsystem entwickelt sich eigentlich ab der Geburt. Und da ist es zum Beispiel schon mal ein Unterschied, ob man jetzt durch den natürlichen Geburtskanal, durch eine natürliche Geburt auf die Welt kommt oder ob man jetzt durch Kaiserschnitt geboren wird. Denn beim Passieren des natürlichen Geburtskanals der Mutter nimmt man quasi deren Bakterien schon auf. Und daraus kann sich dann eben, aus dieser Besiedlung kann sich dann eine hoffentlich stabile Besiedlung des Mikrobioms, so nennt man ja die Gesamtbesiedlung unseres Organismus mit Kleinstlebewesen, entwickeln. Und das ist eben auch sehr, sehr wichtig für unser Immunsystem. Das ist so der erste Schritt ins Leben. Und dann geht es weiter, wird ein Kind gestillt oder nicht? Auch durch das Stillen werden dem Kind wichtige Informationen für das zukünftige Funktionieren des Immunsystems weitergegeben. Außerdem schützt ja auch das Stillen die Kinder in den ersten Lebenswochen und Monaten zusätzlich vor Infekten. Und dann kommt es noch darauf an, in welcher Umgebung man aufwächst. Also man kennt ja dieses Beispiel, eher ländliche Regionen oder eher städtische Regionen. Wachse ich in einer eher sterilen Umwelt auf oder in einer sehr belebten Umwelt, wo ich viel Kontakt habe mit Erregern, die mein Immunsystem letztendlich dann prägen und auch die Funktionsfähigkeit dann ausmachen.
Und eine genetische Komponente gibt es wahrscheinlich auch noch, oder?
Leider wird uns auch ein Stück weit was von den Vorfahren in die Wiege gelegt, was wir nicht so ohne weiteres dann ausblenden können.
Zum Beispiel das Geschlecht.
Zum Beispiel das Geschlecht.
Was ist also dran am sogenannten Männerschnupfen? Also alles Show oder machen Infekte Männern tatsächlich schwerer zu schaffen als Frauen?
Ja, es ist tatsächlich so. Also es wird ja oftmals so ein bisschen belächelt und ja, der hat wieder einen Männerschnupfen. Aber dadurch, dass wir eben genetisch ein X- und ein Y-Chromosom haben, während die Frauen ja zwei X-Chromosomen haben, fehlt uns da so ein kleiner Abschnitt im Genom. Und da sind eben sehr viele Informationen des Immunsystems tatsächlich lokalisiert. Das Immunsystem von Frauen ist stärker, kann man sagen, weil es ja auch das noch ungeborene Leben schützen muss. Also die Frauen im gebärfähigen Alter, die haben unglaublich suffizientes Immunsystem, um dann eben ihre noch nicht geborenen Kinder zu schützen. Das hat später im Leben auch einen gewissen Nachteil. Dieses starke Immunsystem kann sich langweilen und kann dann eher Autoimmunerkrankungen produzieren, sodass man dann quasi so Erkrankungen wie Rheuma oder sonstige Erkrankungen eher bekommt als Frau.
Jetzt gibt's ganz spannende Erkenntnisse, dass Menschen quasi das Immunsystem eines potenziellen Geschlechtspartners erkennen können, sprich sich einen Partner suchen, der genetisch optimal zum eigenen Immunsystem passt. Wie bitte soll ich wissen, was mein Gegenüber für ein Immunsystem hat?
Ja, also ich nenne es jetzt mal so ein bisschen flapsig. Es gibt Schnüffelpartys, die tatsächlich ihre Berechtigung haben, weil das auch wissenschaftlich untersucht ist. Also es gibt Untersuchungen, dass T-Shirts, die mehrere Tage getragen wurden von männlichen Probanden, waren meist Studentinnen dann vorgelegt, die haben daran geschnüffelt und haben quasi das T-Shirt ihrer Wahl dann bestimmt. Und dann hat man die genetischen Informationen abgecheckt und hat gesehen, dass das Immunsystem dieser beiden Partner optimal aufeinander abgestimmt wäre, wenn sie denn Nachkommen hätten. Und das ist schon eine tolle Sache, weil sich dadurch, man kann jemand gut riechen, nochmal in einem ganz anderen Licht darstellt. Also unser Riechorgan, sprich das Immunsystem, das damit assoziierte Immunsystem ist in der Lage, in Bruchteilen von Sekunden einen Match sozusagen zu kreieren, ob der potenzielle Partner, ob man mit dem dann auch gesunde und evolutionär erfolgreiche Nachkommen zeugen kann.
Also man sollte seinen Partner auf jeden Fall mal ohne Parfum erlebt haben.
Absolut.
Lassen Sie uns darüber reden, was wir, egal welches Geschlecht wir haben, tun können, um unser Immunsystem zu stärken. Der Umgang mit Infekten ist ja von Mensch zu Mensch auch sehr unterschiedlich. Ich kenne Leute, die sagen, wenn du einen Schnupfen hast, komme ich nicht zu Besuch. Andere sagen, egal, ich komme trotzdem. Was empfehlen Sie?
Also ich denke, man sollte sich nicht zu sehr von seiner Umwelt abschotten, gerade bei unseren Kindern, bei unseren Kindern und Jugendlichen ist es wichtig, dass die im Laufe ihres Lebens einfach eine Immunkompetenz aufbauen. Das heißt, die brauchen auch immer wieder die Auseinandersetzung mit neuen Erregern, um eben ihr Immunsystem immer sozusagen fit zu halten. Sie müssen sich das schon so vorstellen, wenn Sie jetzt überhaupt kein Training mehr machen, dann kommt es auch zum Muskelschwund. Wenn Sie sich nicht mehr bewegen, im Bett liegen bleiben, dann schmilzt Ihre Muskulatur, weil Sie sie ja auch nicht brauchen. Und Kinder und Jugendliche, die müssen sich erstmal fit machen, müssen ihr Immunsystem trainieren. Das kennen wir ja in der Kita, in der Vorschule, in der Schule. Da sind die halt öfter mal krank.
Die aber Eltern trainieren ihr Immunsystem dann automatisch mit. Die,
ja,
weil
wenn man
meistens
Glück hat,
aufschnappen,
dann
was die Kinder
Eltern,
nach Hause bringen.
Genau. Und später, wenn man dann die Enkel hat, vielleicht sogar noch als Großeltern. Das heißt, dann hat man dreimal in der Lebensperiode so einen Boost.
Das heißt, auch bei älteren Leuten, die ja per se ein schwächeres Immunsystem normalerweise haben, sagen Sie, macht euch nicht zu sehr verrückt.
Also wichtig ist halt auch immer die Lebensweise. Und um quasi das Immunsystem auch fit zu halten, ist eine ausgewogene Ernährung wichtig. Es ist regelmäßig Bewegung wichtig. Dann auch eine gewisse mentale Lebenseinstellung kann nicht schaden, nicht zu viel sich Sorgen machen, zu viel Stress an sich heranlassen, weil das alles Faktoren sind, die das Immunsystem letztendlich unterdrücken, supprimieren und dann auch eine Gefahr bergen, dass man vielleicht eher mal krank wird.
Über ganz viele dieser Faktoren werden wir noch sprechen. Ein wichtiger Faktor ist die Darmgesundheit. Also was hat der Darm, also unser Verdauungssystem letztlich mit dem Immunsystem zu tun?
Sehr viel, auch wenn man erstmal nicht so dran denkt, aber gerade im Darm, da wohnen ja eine Vielzahl von Lebewesen, in der Hauptsache Bakterien, aber auch Pilze. Und die haben viel zu tun mit unserer Gesundheit. Im Darm wohnen zum Beispiel mehr Bakterien, als wir Körperzellen haben. Das muss man sich mal vorstellen. Und da ist ein ganz fein abgestimmtes System, wie die unser Immunsystem trainieren. Und ganz wichtig ist eine Vielfalt an diesen Bewohnern. Wir brauchen viele von denen und viele verschiedene von denen. Und je mehr wir davon haben, desto leistungsfähiger sind wir und desto leistungsfähiger ist auch unser Immunsystem. Und da müssen wir durch konsequente, gute Ernährung eben darauf achten, dass diese Vielfältigkeit erhalten bleibt und unser Immunsystem immer auf einem guten Niveau arbeiten kann.
Wir haben gerade gelernt, wenn es unserem Darm nicht gut geht, dann ist das auch schlecht fürs Immunsystem. Gibt es sowas wie hier eine Ernährung, die ideal für unseren Darm und damit auch für unser Immunsystem ist?
Ja, so verschieden wie wir Menschen sind, so verschieden muss man eigentlich auch die Ernährung aufeinander abstimmen. Also es gibt schon ein paar Regeln, die man verallgemeinern kann, aber nicht jeder verträgt alles, ne? Also müssen Sie sich vorstellen, wenn jetzt jemand eh schon ein Verdauungsschwächling ist, wenn er einfach zu Durchfall neigt, wenn er immer friert, keine Energie hat, wenn ich den dann noch mit Rohkost füttere sozusagen, dann wird es ihm einfach nicht besser gehen. Also da kann man schon mal ganz einfach sagen, wenn man so ein Typ ist, dann braucht man eher eine warme Ernährung und eher vielleicht mal eine Suppe als jetzt irgendwie einen kalten Brei. Aber pflanzenbasierte Ernährung ist natürlich wichtig und man sollte darauf achten, dass das vielfältig ist, also nicht immer nur das eine Gemüse, sondern da möglichst vielfältig das Ganze machen und dann eben auch gucken, dass man nicht zu viele tierische Produkte zu sich nimmt, also so vielleicht auch mal pflanzenbasiertes Eiweiß und dann eben schaut, dass das vielleicht jetzt auch weniger Kohlenhydrate, weniger Industriezucker, wenig Fertigprodukte eine Rolle spielen, sondern dass frisch regional zubereitet wird. Das wäre eigentlich so das, was man empfehlen kann.
Was ist mit Fasten? Außer, dass die Pfunde purzeln, wirkt sich das ebenfalls positiv aufs Immunsystem aus?
Also Fasten ist der Immunbooster par excellence. Also wer die Möglichkeit hat, Heilfasten zu machen, und man weiß aus Untersuchungen, dass jeder achte Deutsche etwa Fastenerfahrung hat, das ist schon eine ganze Menge, weil im Fasten, da ernährt sich der Körper ja von innen heraus und er baut quasi alle überflüssigen Bestandteile ab, und dazu gehören auch alte, nicht mehr funktionierende Immunzellen. Und die werden dann nach der Fastenperiode erneuert, und es ist quasi wie eine Verjüngungskur für unser Immunsystem. Außerdem Entzündungsprozesse, die vielleicht in unserem System vorhanden sind, werden auch im Fasten auf null reduziert. Also auch eine antientzündliche Komponente des Heilfastens.
Was ist mit sogenannten exotischen Superfoods für den Darm und das Immunsystem? Also Chiasamen, Goji-Beeren, Matcha, also alles, was man teuer im Reformhaus kauft. Braucht man das oder gibt es einheimische Produkte, die genauso gut helfen?
Also eigentlich haben wir genügend einheimische Produkte, die ein ähnliches Potenzial haben. Und wenn man jetzt an den Nachhaltigkeitsaspekt vielleicht noch ins Land führt, dann brauchen wir die nicht aus Übersee holen, sondern dann können wir genauso unseren Grünkohl. Jetzt ist ja die Grünkohlsaison, da steckt unheimlich viel Power drin, und wir haben hier auch unseren Hafer, der unheimlich viele gute Vitalstoffe enthält. Dann können wir selber fermentieren, also wir können quasi Sauerprodukte, Sauerkraut leicht erwerben oder selber herstellen, und gerade diese fermentierten Produkte, die ja auch in der asiatischen Küche eine große Rolle spielen, haben ein unglaubliches Potenzial. Man spricht zum Beispiel beim koreanischen Sauerkraut, dem Kimchi, spricht man von Viagra fürs Immunsystem. Also das sind schon sehr, sehr potente Nahrungsmittel, die wir hier in unserer Region zur Verfügung haben.
Jetzt gibt es ja auch immunstärkende Präparate aus der Apotheke mit Mikronährstoffen zu kaufen. Kürzlich habe ich gesehen, dass es sogar was für Hunde und Katzen gibt, um deren Immunsystem zu stärken. Was ist davon zu halten?
Also wenn man jetzt nicht einen nachgewiesenen Mangel hat an Spurenelementen oder Vitaminen oder aus bestimmten Erkrankungsgründen zur Substitution gezwungen ist, dann braucht man das bei einer ausgewogenen Ernährung eigentlich nicht. Eine kleine Ausnahme würde ich schon sehen beim Sonnenvitamin, dem Vitamin Dora, weil wir hier halt schon in einer Region leben, wo wir nicht ganz so viel Sonne abbekommen, vor allem in den Herbst-Winter-Monaten, und da natürlich unser Vitamin D-Spiegel, der auch ganz wichtig ist für das Immunsystem, aber auch für den Knochenstoffwechsel, doch absinken kann. Da lohnt es sich mal, so einen Spiegel zu machen zu lassen durch eine Blutuntersuchung und dann gegebenenfalls Vitamin Dora zu substituieren, weil wir das in der Regel nicht ganz schaffen, über Nahrungsmittel ausreichend zuzuführen.
Wir hatten uns ja gerade darüber unterhalten, wie wichtig Ernährung ist. Also ich mache mir zum Beispiel, wenn ich merke, ein Schnupfen ist im Anflug, immer einen Ingwertee mit noch einem Schuss Orangensaft rein, frisch gepresste Orangen noch rein, und bilde mir ein, dass es mir dann ganz schnell wieder besser geht. Ist das ein Mythos oder ist da was dran?
Nee, also da ist sicher was dran, denn der Ingwer enthält sehr effektive Stoffe, die tatsächlich für die Immunabwehr sinnvoll und gut sind, sogenannte Gingerole. Die machen so diese Schärfe im Ingwer auch ein Stück weit aus und bewirken aber auch, dass die Schleimhäute in ihrer Abwehrkraft gestärkt werden und zum Teilweise auch Erreger sofort abgetötet werden durch diese Schärfestoffe. Genau richtig, wenn Sie das quasi nicht jeden Tag machen über einen ganz langen Zeitraum, sondern eben nur bei Bedarf. Denn wenn man es übertreibt und das sehr lange macht, dann kann es mal sein, dass auch der Magen dann empfindlicher wird und man vielleicht Aufstoßen oder Sodbrennen bekommt. Also
was
punktuell
ist mit
anwenden.
Kurkuma, das nehmen ja viele auch ganz gern dazu noch.
Also Kurkuma ist sicherlich ein hochpotentes pflanzenheilkundliches Mittel. Auch da würde ich immer empfehlen, dass man das punktuell nimmt. Es ist, hat sowohl im Gastrointestinaltrakt, also im Magen-Darm-Trakt Effekte, aber eben auch indirekte Effekte aufs Immunsystem. Also sehr bekannt ist zum Beispiel die Golden Milk, also wo eben Kurkuma, was ja den auch das Gelbe im Curry ausmacht, zusammen mit Milch und anderen Gewürzen und Bestandteilen dann eben getrunken wird.
Ist ja auch noch lecker, ne? Nebenbei. Jetzt ist Ernährung das eine, Bewegung das andere. Dass Bewegung wichtig ist, dürfte für die meisten von uns nichts Neues sein. Gibt es denn stichhaltige Untersuchungen, dass Sportler weniger oft erkranken als Couch-Potatoes?
Ja, also da sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Also man kann das alte Sprichwort, die Dosis macht das Gift, auch hier anwenden. Also Couch-Potatoes haben tatsächlich ein höheres Risiko, an Infekten zu leiden, aber eben auch Leistungs- und Spitzensportler, sodass eigentlich der mehr oder weniger ambitionierte Freizeitsportler, so wie wir beide, glaube ich, am besten geschützt ist. Also auch da ist wichtig, dass man die richtige Dosis findet.
Was wäre die richtige Dosis?
Also dreimal pro Woche die berühmten 45 Minuten. Das wäre eigentlich so idealerweise das, was man braucht. Man muss dann so nach Alter ein bisschen differenzieren, welchen Sport man macht. Also im Alter bis 60 Jahren würde ich immer sagen, mehr den Ausdauersport in den Vordergrund stellen. Ab dem 60. Lebensjahr würde ich dann auch einen gewissen Krafttrainingsfaktor dazu nehmen, also auch ein bisschen Kraftsport machen, damit der Muskelabbau reduziert wird bzw. aufgehalten wird.
Besonders gut, sagen Sie, ist Sport an der frischen Luft. Was macht es denn für einen Unterschied für mein Immunsystem, ob ich im Fitnessstudio auf dem Laufband trainiere oder in der freien Natur jogge?
Ja, das ist ein ganz entscheidender Unterschied, sind die freien Elektronen, die sich in der Luft befinden. Also wenn Sie im Wald zum Beispiel joggen gehen, dann haben Sie dort eine unglaublich hohe Dichte an freien Elektronen und die brauchen wir, um wiederum Energie zu erzeugen, um vital zu sein.
Gibt es nicht auch freie Elektronen, die in der Luft im Fitnessstudio rumschwirren?
Das sind aber deutlich weniger. Das ist ungefähr nur ein Zehntel der Anzahl freier Elektronen. Die allerhöchste Anzahl finden Sie in der Nähe von Wasserfällen. Aber es hat ja nicht jeder einen Wasserfall vor der Tür, aber zumindest einen Wald. Also Wald ist eigentlich, um sich an der frischen Luft zu bewegen, der Idealfall. Aber Sie können natürlich auch in den Park gehen oder über eine Wiese laufen.
Park wäre genauso effektiv wie Wald?
Wenn Sie es barfuß machen, dann nehmen Sie dort über das Earthing auch noch freie Elektronen auf.
Sie haben ja gerade gesagt, dass Sport im Wald besonders gut ist. Reichen auch schon Spaziergänge?
Ja, natürlich. Also jede Minute im Wald ist eigentlich hilfreich fürs Immunsystem. Das hat mehrere Gründe. Also im Wald, da sind sehr viele Terpene, die wir dort einatmen. Das sind quasi ätherische Öle, die man dort einatmet und die wiederum sind sehr hilfreich fürs Immunsystem. Zum einen wird eine bestimmte Untereinheit der Immunzellen aktiviert. Das sind die sogenannten NK-Zellen. Das steht für natürliche Killerzellen, die quasi unspezifisch Erreger, potenzielle krankmachende Erreger abtöten, erkennen und abtöten. Und was auch noch passiert im Wald ist, dass unser vegetatives Nervensystem und da vor allem der gestresste Teil des vegetativen Nervensystems, der Sympathikus, sich beruhigt und man quasi in eine entspanntere, stressfreiere Situation kommt.
Also auch der Duft, den man einatmet im Wald, ist ganz wichtig. Es riecht ja nach Harz und so
weiter. Genau, das ist ganz wichtig. Dieses Harzige, das sind eben diese Terpene, die man da einatmet und die helfen, unserem Immunsystem eben besser arbeiten zu können.
In Ländern wie Japan gibt es ja auch dieses Waldbaden als wirklich medizinische Therapie, die verschrieben wird.
Genau, in Japan hat es eine sehr lange Tradition und es gibt an medizinischen Fakultäten eben schon sehr lange Menschen, die sich mit Waldbaden beschäftigen. Dort ist es eben wirklich in der medizinischen Tradition verwurzelt und ärztliche Kollegen dort können dann eben auch dementsprechend die Empfehlung aussprechen, in sogenannten Heilwäldern sich aufzuhalten, um dann eben bestimmte Krankheiten zu bessern.
Wichtig bei diesen Waldspaziergängen ist ja auch kräftig ein- und auszuatmen. und diese Düfte wahrzunehmen. Wenn man das Immunsystem stimulieren will, dann spielen Düfte insgesamt eine große Rolle. Stichwort ätherische Öle, die kann man auch zum Beispiel zu Hause in Duftlampen füllen und sie aufstellen. Was empfehlen Sie da für Öle?
Also es gibt verschiedene Öle, die man da verwenden kann. Ne? Es gibt so den, ja klar, den Zitrus-Typ, das ist jetzt Mandarinenöl oder Zitronenöl oder Orangenduft. Und dann haben wir natürlich die ganzen Nadelöle, also von der Tanne, von der Latschenkiefer oder von anderen Nadelbäumen. Und jetzt, wenn es darum geht, zum Beispiel auch eine gewisse, ja, desinfizierende Wirkung zu erzielen, dann würde ich eigentlich schon immer zu den Zitronen- oder Tannendüften tendieren.
Okay. Und wenn ich das zu Hause aufstelle, ich kann das als Duftlampen aufstellen, gibt es noch eine Alternative?
Ja, Sie können sich selber so ein, ja, das wird so lapidar als Raumluftdesinfektionsspray bezeichnet. Da brauchen Sie ein bisschen Wodka, also in dem Fall 100 Milliliter, dann 20 bis 60 Tropfen eines ätherischen Öls, entweder mit Zitrusgeschmack oder mit Tannengeschmack. Und dann mischen Sie das, füllen es in die Flasche von 100 Millilitern. Sie können sich diese Sprühflaschen in der Apotheke holen, das ist kein Problem. Dann wird das gut durchmischt, geschüttelt und schon haben Sie einen wunderbaren Raumdesinfektionsspray und der Raum duftet dann auch noch sehr angenehm.
Ich habe gerade die Befürchtung gehabt, dass wenn jemand zu Besuch kommt, der denkt, ich bin Alkoholiker oder so, wenn es danach Wodka riecht.
Die brauchen Sie keine Sorge haben. Die ätherischen Öle, also jetzt Nadelöle oder Zitrusöle, die sind so intensiv, dass sie den Wodka-Geschmack deutlich übertünchen.
Kann ich mir so ein ätherisches Öl oder so ein Spray auch einfach zum Beispiel auf ein Taschentuch tun und einatmen oder wirklich lieber in so eine Duftlampe füllen?
Das ist auch, wenn Sie unterwegs sind zum Beispiel, ne, dann können Sie sich ein Fläschchen besorgen mit diesen ätherischen Ölen, machen davon 5 Tropfen in Ihr Taschentuch und können dann bei Bedarf, wenn Sie jetzt das Gefühl haben, in einen Raum zu kommen, wo vielleicht eine hohe Virendichte sein könnte oder einfach auch ein schlechtes Raumklima, dann halten Sie sich das vor den Mund, atmen ein paar Mal durch und Sie merken dann, wie vitalisiert sich Ihre Schleimhäute danach anfühlen.
Was ist mit einfach viel Lüften in Räumen, unabhängig von Corona?
Also Lüften ist sowieso essentiell, denn je mehr Sauerstoff wir in unseren Körper bekommen über die Lungen, desto vitaler sind wir und desto effektiver können auch Immunsystem und die sonstigen Stoffwechselvorgänge ablaufen.
Sie sagen, wenn ich jetzt so einen Waldspaziergang mache oder wenn ich mir eine Duftlampe zu Hause ausstelle, dann ist es schön und gut. Noch besser ist es aber, wenn ich außerdem gezielte Atemübungen mache. Was bringt es meinem Immunsystem?
Wir starten ja mit einem ersten Atemzug ins Leben und scheiden mit einem letzten aus. Aber auch die Atemzüge dazwischen sind sehr wichtig und oftmals vergessen wir das im Alltag. Und das Atmen ist jetzt nicht nur dazu da, Sauerstoff in unseren Körper zu bringen, sondern es hat auch vielfältige Effekte auf unser Wohlbefinden, auf unsere Gesundheit. Und wir alle kennen ja auch den Spruch, erstmal tief durchatmen. Das heißt, es hat auch einen regulierenden Effekt auf das vegetative Nervensystem, auf Stress. Aber wenn wir dann darauf achten, wie wir atmen, dann ist die Nasenatmung diejenige Atmung, die eigentlich die richtige ist. Die Nase erwärmt die Luft, sie filtert die Luft und mengt der Atemluft auch ein Gas bei, Stickstoffmonoxid, was in bestimmten Zellen des Nasenraumes produziert wird. Das wiederum hat Einflüsse auf die Nutzbarkeit des Sauerstoffes und reguliert auch den Blutdruck. Also das ist sehr wichtig, durch die Nase zu atmen und dann in den Bauch zu atmen. Und wenn wir das beachten und auch etwas mehr Bewusstsein in unsere Atmung bringen, dann ist schon viel gewonnen.
Wie kann ich das denn machen? Haben Sie einen Tipp für eine einfache Atemübung, die ich im Alltag integrieren kann, um mein Immunsystem zu stimulieren?
Ja, also wir sitzen zwar in Mainz, aber ich würde die 47-11-Methode eigentlich empfehlen. Das heißt, wenn Sie beim Einatmen ganz locker bis 4 zählen und beim Ausatmen bis 7 zählen. Also deutlich länger ausatmen, als sie einatmen und das Ganze für 11 Minuten durchführen. Dann ist in Studien nachgewiesen worden, dass das eben einen regulierenden Effekt hat. Das ist eine sehr bekannte Atemübung, die gerne auch medizinisch genutzt wird. Die ist einfach und sehr effektiv.
Dieses richtige Atmen, das kennt ja jeder, der mal Yoga gemacht hat, da ist es ja auch ganz wichtig. Sie selbst haben sich auch sehr intensiv mit indischer und chinesischer Medizin auseinandergesetzt, tun das nach wie vor noch als Leiter des Instituts für Naturheilkunde, traditionelle chinesische und indische Medizin an den evangelischen Kliniken Essen. Wie kam es, dass Sie als Schulmediziner chinesische und indische Medizin für sich entdeckt haben?
Also man gerät ja als Mediziner oftmals an Grenzen medizinisch, wo man eben Patienten vielleicht nicht in dem Maße weiterhelfen kann, wie man es gerne möchte. Und dann guckt man halt, was gibt es denn sonst noch? Und diese traditionellen Heilverfahren wie die chinesische oder indische Medizin, die gibt es ja seit Jahrtausenden, die haben sehr viel Erfahrung. Und auch wenn vieles von dem jetzt vielleicht nicht so wissenschaftlich fundiert erforscht ist, wie wir uns das hier im Westen wünschen, steckt doch viel, viel Erfahrung und Tradition dahinter. Und man kann sich dann selektiv die Sachen angucken, die auf jeden Fall sicher sind für den Patienten in der Anwendung und eben auch mutmaßlich gute Effekte zeigen. Und das war eben mein Ziel, dass ich solche Verfahren kennenlerne und dann auch gewinnbringend für meine Patienten dann auch anwenden kann.
Würden Sie denn sagen, es gibt Erkrankungen, da kann man besonders gut zum Beispiel mit der europäischen traditionellen Medizin helfen? Andere, da ist chinesische Medizin zum Beispiel besser?
Also ich denke, dass wir so die gängigen Erkrankungen, wie jetzt zum Beispiel Erkältungen und so, da haben wir hervorragende pflanzenheilkundliche Mittel und auch Methoden durch die Kneipptherapie, die wir da gut einsetzen können. Aber gerade in Bezug auf Schmerzerkrankungen ist ja die Akupunktur eine sehr, sehr wirksame Methode. Oder eben auch bei gynäkologischen Erkrankungen, da kennt die chinesische Kräuterheilkunde andere Kräuter, das ist einfach klimatisch bedingt, die bei uns gar nicht wachsen können, die bei frauenheilkundlichen Problemen sehr gut helfen können.
Mit europäischer Naturheilkunde sind Sie von Anfang Ihres Lebens konfrontiert gewesen? Sie sind quasi Kneipianer von Geburt an. Wie kam das?
Ja, also ich bin quasi in der Nähe von Bad Wörishofen geboren worden, im Kneippland Unterallgäu. Und da sagt man ja, dass man da den Kneippgedanken schon mit der Muttermilch quasi aufnimmt. Und das hat mich natürlich in meiner Arbeit als Arzt sehr geprägt, weil Pfarrer Kneipp war ja dafür bekannt, dass er die Idee der Abhärtung vertritt. Und er ist ja bekannt für seine Kaltwasseranwendungen. Also man tut ihm da auch ein bisschen Unrecht. Er hat nicht nur Kaltanwendungen, sondern natürlich auch wechselwarme und warme Anwendungen. Aber die Idee der Kaltanwendung und dadurch eben der Abhärtung, dafür ist er bekannt geworden weltweit. Und ich kann nur jedem raten, dieses Kneippsche System zu nutzen. Es ist kostengünstig, es ist effektiv. Wenn Sie morgens die Möglichkeit haben, wie ich es heute Morgen gemacht habe, Tautreten zu machen auf einer Wiese oder in einer Parkanlage, dann ist das einfach eine wunderbare Erfahrung und es macht Sie für den ganzen Tag frisch und letztendlich auch abwehrbereit für ja sowohl Stress als auch eben Viren und andere Erreger, die Ihnen potenziell schaden können.
Morgens eine kalte Dusche, das spart auf jeden Fall Energie. Was bringt das fürs Immunsystem?
Also wichtig ist, dass man den Körper natürlich erstmal so ein bisschen dran gewöhnt. Es ist nicht jeder in der Lage, gleich mal eine kalte Dusche zu ertragen, wegzustecken. Und am besten fängt man damit eigentlich schon in der warmen Jahreszeit an, damit man dann im Herbst und Winter eben auch dran gewöhnt ist. Und das trägt eben auch dazu bei, dass die Gefäßreagibilität, das Training unserer kleinen Gefäße sehr, sehr gut ist, wenn man das öfter macht und wir dann letztendlich, wenn wir mit Kälte konfrontiert werden, weniger Erkältungen bekommen, weil eben unser Gefäßsystem schnell wieder auf Erwärmung schalten kann und nicht so sehr in das Frösteln hineingeht.
Die absolute Härte in Sachen Stärkung des Immunsystems durch Abhärtung ist ja dann das sogenannte Winterschwimmen in kalten Flüssen oder im Meer. Ist es tatsächlich für jeden gesunden Menschen geeignet?
Also für jeden gesunden, gut trainierten Menschen ist das möglich. Wenn man da Zweifel hat, sollte man das natürlich mit seinem Arzt vorher absprechen. Und es ist so, dass man das nicht alleine machen sollte, sondern möglichst jemand dabei ist. Und es ist wie mit allem im Leben, es ist ein Gewöhnungs-, ein Trainingseffekt. Also wenn man jetzt ad hoc damit anfängt, dann ist es sicherlich ein zu starker Reiz, eine Überforderung. Aber wenn man sich langsam an die Kälte gewöhnt, dann ist es eine Wohltat. Also man schüttet Glückshormone aus, Endorphine, das Immunsystem wird gestärkt. Man ist danach entspannter und auch eben fröhlicher. Und es hat einen antidepressiven Effekt. Also es ist eine ganz einfache und wirkungsvolle Geschichte, um gut über den Tag oder auch gut über die Infektionssaison zu kommen.
Und wie lange muss man da abtauchen ins kalte Wasser?
Also im Prinzip kurz und knackig. Also es ist nicht nötig, dass man dort jetzt stundenlang schwimmt, sondern es geht darum, dass man einmal den Körper mit einem ausreichenden Kältereiz versieht. Da reicht einfach reingehen, wenn man möchte, kurz untertauchen, dann wieder raus, warm anziehen und sich wieder erwärmen und Sie haben schon einen tollen Effekt.
Sie selbst machen das ja auch. Wo gehen Sie da hin zum Schwimmen?
Ja, unsere Klinik liegt quasi oberhalb der Ruhrauen und dort gibt es einige Stellen, wo wir dann auch mal vor der Arbeit oder nach der Arbeit als kleine Gruppe die Kälte in der Ruhr genießen.
Also meinen Respekt haben Sie auf jeden Fall. Herr Dr. Ramp, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Am Ende der Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren Gast. Ich habe für Sie jetzt zum ersten Advent die ultimative Badehose gefunden fürs Adventschwimmen. Ich halte die mal hoch. Die ist mit Rentier und Weihnachtsmannmütze drauf.
Sensationell.
Also ich würde sagen, zumindest Ihre Mitschwimmer haben dann was zum Lachen und damit stimulieren Sie ja auch das Immunsystem, denn wie immer gilt, Lachen ist die beste Medizin, oder?
Unbedingt.
Herzlichen Dank, dass Sie hier waren und Ihnen alles Gute.
Dankeschön.